Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem immer noch ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ich bin immer noch nicht in Antons Nähe, ich bin immer noch auf der anderen Seite der Welt, kann man eigentlich sagen. Diesmal wirklich noch authentischer aus dem kostarikanischen Dschungel. Ich begrüße euch hier von der Ostküste, also von der Karibikseite. Haben sozusagen die Küsten gewechselt jetzt. Und je nachdem, wie gut das iPhone-Mikrofon ist und dass ich hier meine Sachen einspreche, hört man vielleicht wirklich im Hintergrund alles mögliche zwitschern und fiepen und klicken und grunzen und sonst was. Also wir sind hier wirklich mitten im Regenwald.
Ja, Moritz, ich muss sagen, das hört sich verdammt gut an. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Auch von mir natürlich nochmal ein herzliches Willkommen. Wo seid ihr denn da jetzt genau untergekommen? Das hört sich wirklich an, als wenn da um dich rum der halbe Wald lebt.
Extrem geiles Airbnb haben wir uns da rausgesucht, das wirklich offen ist in den Wald rein. Also sehr, sehr spannend. Hier lebt viel um uns rum. Und ähnlich lebendig war natürlich auch der Bundesligaspieltag, auf den wir natürlich wieder eingehen wollen. Und auch da wird es wieder 5 Punkte von mir geben. Diesmal nicht alle quasi von mir initiiert, sondern auch den einen oder anderen von Anton. Das werdet ihr dann gleich merken. Aber ich lege einfach mal mit Punkt Nummer 1 los.
Boah, da schlängelt er sich durch. Schnapp macht das Krokodil und auch die Abseitsfalle.
Gedanken aus dem Dschungel.
Um den zu halten, bräuchte er Gibbonarme.
Und bei meinem ersten Take, bevor wir uns dann um die ganz großen Clubs kümmern, die auf jeden Fall drankommen werden, keine Sorge, ihr Fans der Meisterkandidaten, müssen wir oder will ich ganz gerne so ein bisschen über die Sorgenkinder der Bundesliga sprechen und vor allem um eins, um Mainz. Das ist wirklich kurios, was da abgeht. Jetzt auch im Sonntagsspiel wieder chancenlos gewesen in Freiburg. Auch da eine frühe rote Karte mit reingespielt. Das kommt natürlich dann auch dazu, da kommt alles zusammen. Freiburg ist dann auch so eine Mannschaft, die einfach ja nicht wirklich so ja solche Fehler verzeiht, die sowas dann in der Regel auch ausnutzt, die auch unter Julian Schuster jetzt wieder so stabil sind, dass eine Mannschaft wie Mainz sich sowas nicht erlauben darf. Paul Nebel, ich hab's jetzt nicht direkt parat, aber war auch nicht sein erster Platzverweis, also nicht sein erster, der so früh im Spiel passiert ist. Ich weiß nicht, ob das eine Sache von Übermut ist oder Unvorsichtigkeit oder einfach ein bisschen zu hart im Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Das war übrigens gerade ein Gecko, falls man ihn gehört hat. Vielleicht stimmt mir der Gecko dazu, wer weiß. Also Paul Nebel, laut Gecko ein überharter Spieler. Ich würde eher sagen, einfach ein bisschen übermotiviert manchmal. Für mich sehr energiegeladen als Spielertyp und bissig. Und das kann natürlich dann ab und zu passieren. Da muss er, glaube ich, einfach noch ein bisschen dazulernen, wann man da ein bisschen vorsichtiger ist, wann man da vielleicht mal einen Schritt zurück macht. In dem Fall jetzt, glaube ich, dieses Rot war dann einfach unglücklich, war einfach Pech. Und so schadet er natürlich seiner Mannschaft enorm, die dann chancenlos sind in Freiburg, ich habe es gesagt. Und natürlich die Hauptthematik, die das Ganze interessant macht, ist die Personalie Bo Henriksen, die, wie ihr alle wisst, ja auch eine absolut favorisierte Personalie ist. Wir im Podcast mögen ihn sehr gerne, gerade Anton, da mit seinen Adlibs, ist er bekannt geworden. Aber um Bo Henriksen sieht es aktuell nicht gut aus. Er wirkte auch sehr ratlos nach dem Spiel und irgendwie fehlt auch das Bekenntnis der sportlichen Führung. Auch unter der Woche in der Conference League hat man ja wieder verloren. Also der letzte Sieg in der Liga ist jetzt wirklich schon ewig her. Ich schaue gerade, in Augsburg war es am 20. September, also unglaublich. Was für eine Durststrecke da die Fans über sich ergehen lassen müssen. Gab sonst nur in der Conference League mal Siege und sonst in der Liga eben maximal ein Pünktchen und sonst immer eine Niederlage. Also einfach eine wahnsinnige Negativserie, die Mainzer da haben und stehen jetzt so auch auf dem letzten Tabellenplatz. Das hätten, glaube ich, vor der Saison noch die allerwenigsten getippt. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir sie in unserer Tierlist hingestellt haben, aber sicherlich nicht viel weiter unten, als sie die letzte Saison abgeschlossen haben. Man verlernt ja nicht einfach das Fußballspielen. Der Kader ist immer noch stark. Klar, sie haben Johnny Burkhardt verloren. Das tut weh. Aber insgesamt ist das trotzdem eine Mannschaft, die kicken kann und die an sich da besser dastehen müsste. Deswegen für mich so ein bisschen die Frage, wie lange das noch gut geht, wie lange Bo Henriksen da noch Trainer bleibt. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass er vor dem nächsten Spiel seinen Hut nehmen muss und seinen Platz räumen muss, dass er nicht mehr Trainer der Mainzer sein wird vor dem nächsten Bundesligaspieltag. Sag du mir gerne, Anton, wie du das siehst. Glaubst du, wir haben das letzte Mal über Bo Henriksen gesprochen in dieser Folge? Es ist natürlich nicht zu hoffen. Super sympathischer Typ, passt eigentlich zu Mainz. Das war auch eigentlich eine Personalie, die man überhaupt nicht thematisieren musste vor der Saison. Wo man sagt, okay, hatte ja sogar, glaube ich, Interesse von vielen Top-Vereinen. Auch Leipzig, glaube ich, hatte mal angefragt. Und jetzt nicht mal ein halbes Jahr später reden wir drüber, dass er vielleicht nicht mehr der Richtige ist für die Mainzer. Unglaublich. Ich glaube, ehrlich gesagt, wie schon erwähnt eben, wird er nicht mehr Trainer sein zum nächsten Spieltag hin. Aber sag du mir gerne, wie du es siehst, Anton. Und vielleicht ja auch die ein oder andere Zuschrift von euch. Sollten sie es weiter versuchen mit Bo Henriksen? Oder gibt es da eine bessere Personalie, die die Mainzer wieder auf die Siegerstraße führen kann?
Es ist definitiv eine unglaublich spannende Personalfrage da gerade in Mainz. Die Situation ist ja einfach auch deshalb nochmal prekärer geworden, weil die Heidenheimer da noch so sensationell gegen Union dann in der Nachspielzeit den Sieg geholt haben. Also die jetzt von Platz 18 hochgesprungen an den Mainzern vorbei. Und wenn man ganz nüchtern auf diese Ausgangslage und diese Entwicklung jetzt gerade bei den Mainzern schaut, dann muss ich dir theoretisch beipflichten und sagen, da muss irgendwie was passieren, da muss ein neuer Impuls her. Klar, man hatte jetzt die frühe rote Karte, man lag da aber auch schon mit 0-2 hinten und war dann wirklich, wie du es richtig beschrieben hast, gegen gute Freiburger komplett chancenlos. Jetzt bin ich natürlich auch in einem Zwiespalt, ne? Also bin ich jetzt auch der Gecko, der dir zustimmt. Na, ich würde, glaube ich, behaupten, Bo Henriksen bekommt noch ein Spiel mindestens. Vor allem, weil er ja auch nicht gegen die Bremer verloren hat. Also dann den Trainer zu entlassen, wäre schon komisch. Aber sie haben jetzt dieses Freitagsspiel gegen Gladbach. Ja, die sind auch so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, die sind ganz schön im Aufwärtstrend. Da würden die Mainzer auch gerne hin. Bei Gladbach hat man sich unlängst vom Trainer getrennt. Seoane schon länger weg und Polanski das Vertrauen geschenkt. Und ich glaube, er bekommt noch dieses eine Spiel. Und wie du schon richtig sagst, natürlich ist es so ein bisschen auch ein Zwiespalt, weil es einfach ein sehr sympathischer Typ ist und er auch hier im Podcast immer wieder zu Recht seinen Platz gefunden hat, weil eben auch die Mainzer in der vergangenen Saison eine so überragende Saison gespielt haben, mündend in der Europapokalteilnahme. Also das ist ja leider, wir haben es auch hier schon öfter besprochen, was das Thema angeht, wenn dann solche kleineren Vereine, die es jetzt nicht gewohnt sind, die Dreifachbelastung zu haben, dann durch eine überdurchschnittlich gute bis hin zu überragend, wie ich eben gesagt habe, überragende Saison in den europäischen Wettbewerb kommen, dann schlägt sich das ganz, ganz oft in der kommenden Saison dann so nieder, dass in der Liga wirklich große Probleme vorherrschen. Und das ist jetzt definitiv der Fall. Jetzt muss man in Mainz in dieser DFB-Pokalwoche, in der sie nicht spielen müssen, wirklich akribisch arbeiten und sich fragen, ob man Bo Henriksen weiterhin vertraut. Er hat ja gezeigt, was er aus dieser Mannschaft theoretisch rausholen kann, aber manchmal ist es dann eben so, dass ein Trainer auch die Mannschaft nicht mehr so richtig greifen, packen kann und nicht mehr zu den Leistungen bringen kann, wo sie denn mal waren. Und ja, du hast es richtig gesagt, im September der letzte Sieg in der Bundesliga, das ist natürlich viel zu wenig, müssen wir nicht drüber reden. Ich kann mir eben vorstellen, dass sie eben noch das eine Spiel geben und dann sind sie fast schon gezwungen, sollte es da wieder, mit gar keinem Punkt rausgehen. Unentschieden ist dann auch wieder so ein bisschen blöd, dann sagst du jetzt nach dem Unentschieden, machst du Schluss. Aber sagen wir mal, er verliert da wieder, dann glaube ich, ist er auch nicht mehr zu halten. Dann muss man einfach sagen, die sportliche Krise ist so groß, dass wir auch einen Trainer, dem wir viel zu verdanken haben und der objektiv gut zu unserem Verein, zu unserer Philosophie, zu unseren Fans und auch zu unserer Energie passt, müssen wir jetzt hier leider entlassen, weil wir müssen natürlich auch auf unsere sportliche Zukunft gucken. Und es wäre nicht das erste Mal, dass eben ein Verein wie zum Beispiel jetzt Mainz durch eine Europapokalteilnahme tief in den Abstiegskampf bis hin zum Abstieg hin rutscht. Also ganz, ganz schwierige und angespannte Situation bei den Mainzern. Vielleicht könntest du sie ja einladen, auch mal nach Costa Rica, um da so ein bisschen Entschleunigung zu haben und mit Bo Henriksen dann nochmal das genau durchzusprechen bei den süßen Klängen der Geckos. Und dann möchte ich nochmal auf eine Mannschaft zu sprechen kommen, die dank der letzten beiden Pflichtspiele gerade wieder richtig gute Laune hat, nachdem es zuvor ja nicht nach Krise klang, das wäre zu viel, aber zuvor so ein bisschen ins Stottern geraten ist. Die Rede ist von Borussia Dortmund, denn wir erinnern uns zurück, die haben gegen den HSV und gegen den VfB Stuttgart jeweils noch eine Führung in der Nachspielzeit abgegeben und am Ende eben nur unentschieden gespielt. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, na, da, ja, im Hintergrund bei den Dortmundern so ein bisschen Mist, unangenehme Stimmung. Krise ist, wie gesagt, viel zu viel. Aber jetzt der Befreiungsschlag. Unter der Woche 4:0 gegen Villarreal. Jetzt der Sieg im Topspiel gegen Leverkusen. Also meine Frage an dich, Moritz, wie gut sind diese Dortmunder eigentlich und was ziehst du jetzt für Schlüsse aus diesem Sieg gegen Villarreal, aber vor allem auch aus dem Sieg gegen Bayer Leverkusen, die ja zuletzt auch richtig stark unterwegs waren?
Sehr, sehr spannende Frage. Ich gehe mal auf den ersten Teil ein, beziehungsweise die erste Frage, wie gut der BVB wirklich ist. Also ich muss sagen, für mich ist er vor allem eins, er ist deutlich stabiler als noch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. Also Niko Kovac, das muss man ihm wirklich lassen, hat die Stück für Stück weiterentwickelt und einfach, ja, also stabil ist das perfekte Wort für mich dafür, weil sie einfach auch so Top-Spiele oft mittlerweile mit einer relativ coolen Art und Weise bestreiten. Natürlich wird man die nicht immer gewinnen, aber das ist für mich schon, wenn man sie dann eben auch zum Beispiel mit den Leverkusenern vergleicht, ist es für mich dann schon ein großes Kompliment, weil das ist für mich so der nächste Schritt in diesen Spielen, einfach auch nicht diese Fehler zu machen, wie sie die Dortmunder oft gemacht haben in großen Spielen, gerade auch gegen die Bayern, so dieses, die Nerven versagen und dann geht man unter, weil man irgendwelche dummen Fehler macht. Das passiert ihnen gefühlt in dieser Saison fast gar nicht mehr. Auch ja schon in dieser krassen Serie, die sie da zum Ende der letzten Saison hatten, sehr, sehr stark. Da muss man dann immer so ein bisschen gucken, wie sehr ist sowas nachhaltig oder spielen sie sich gerade einfach in so einen Rausch, dass das nicht mehr schief gehen kann. Das ist trotzdem für mich auch jetzt in der neuen Saison eine richtig gute Dortmunder Mannschaft. Ich glaube nicht, dass sie den Bayern irgendwie gefährlich werden können, außer da schleicht sich plötzlich noch eine Schwächephase ein, die keiner von uns vorhersehen konnte. Aber für mich ist es eine richtig gute Dortmunder Mannschaft, die vielleicht nicht oben raus sozusagen das Ceiling hat von zum Beispiel einer Leipziger Mannschaft, die ich da noch davor sehe, aber eben einen Floor hat, also sozusagen das Minimum, was man kriegt, immer gut ist und fast immer richtig solide ist auf dem Niveau einer Top-Mannschaft der Bundesliga, was man vielleicht bei Leverkusen oder bei den Leipzigern nicht hat, einfach weil es da auch mal einen Ausreißer nach unten geben kann. Bei den Leipzigern warten wir da noch drauf in dieser Saison. Da gab es das Spiel bei den Bayern am ersten Spieltag. Das kann man, glaube ich, aus der Wertung mittlerweile wirklich rausnehmen. Aber auch bei den Leverkusen, dann gab es ja immer mal wieder so Spiele, die eher nicht so stark sind. Zum Beispiel eben das Spiel jetzt bei den Dortmundern. Von daher, das so die Antwort auf die erste Frage. Und konkret die Rückschlüsse aus dem Spiel gegen Leverkusen für mich eben, dass sie das relativ dominiert haben. Und eine Mannschaft, die sehr, sehr krasse offensive Qualität hat, die relativ gut in Schach gehalten haben. Natürlich kannst du so eine Mannschaft nie komplett ausschalten. Das ist eine der größten Phrasen, die es gibt. Aber Trotzdem, dass Leverkusen das erste Tor macht in der, glaube ich, 84., 85. Minute, das ist schon ein großer Verdienst. Und gerade defensiv sind die Dortmunder wirklich richtig stabil geworden in den letzten Monaten. Deshalb das für mich so ein Schluss, dass sie, glaube ich, gegen alle außer den Bayern richtig gut mithalten können. Und wenn sie keinen schlechten Tag haben, alle schlagen können. Da schließe ich die Leipziger mit ein. Einfach weil ich keinen da oben so defensiv stabil sehe wie die Dortmunder. Aber wie gesagt, für ganz oben, für wir ärgern die Bayern und reden noch mal ein Wörtchen mit in der Meisterschaft, glaube ich, reicht's nicht. Und jetzt seht's mir zu, muss ich einmal ganz kurz den Jaguar kraulen, der hier vorbeikommt. Ja, ein Feiner bist du, ein Feiner.
Ja, kümmer du dich da mal um deine Jaguars. Und wer hupt da eigentlich im Hintergrund im Dschungel bei dir? Sind das auch Jaguars? Vergiss es, du kannst ja gar nicht drauf antworten. Aber schreibt doch gerne mal bei uns in die Kommentare. Was glaubt ihr, hupt hinten im kostarikanischen Dschungel bei Moritz' wichtiger Aufzeichnung hin zum Thema Borussia Dortmund? Ich finde, du hast es gut zusammengefasst. Es ist eben bei Dortmund so, es gibt diese kleinen Phasen bisher in der Saison, wo es mal nicht so ganz fruchtet und man dann schnell in sehr negative Muster wieder zurückfällt. Also ich meine jetzt in der Art und Weise, wie man über sie spricht. Aber grundsätzlich ist es eben sehr gefestigt. Und ich glaube, das macht Mut, dass sie wieder hinfinden zur klaren Nummer 2 in Deutschland. Da war zuletzt Leverkusen eben mehr oder weniger reingerutscht. Nicht nur aufgrund der Meisterschaft und dem DFB-Pokalsieg, aber eben auch aufgrund der tabellarischen Situation. Und ich glaube auch, dass Dortmund jetzt auf einem sehr guten Weg ist, da wieder zurückzufinden. Aber es ist ja eben nicht nur die obere Tabellenhälfte Thema bei uns. Und deshalb hoffe ich, dass du dompteursartig zurückgefunden hast in die Spur und uns erhellen kannst mit weiteren Themen.
So, bevor mir hier gleich die nächste Raubkatze auf den Schoß springt, will ich doch ganz kurz zur Raubkatze des deutschen Fußballoberhauses kommen. Ihr wisst, ich meine natürlich Frank Schmidt. Die Heidenheimer, finde ich, müssen Thema sein in dieser Folge. Ich mache es recht kurz. Es war, glaube ich, ein unverdienter Sieg bei Union Berlin. Selbst der Punktgewinn war glücklich. Union hatte das Spiel, ja, so dominant wie Union so ein Spiel halt eben in der Hand haben kann, in der Hand. Aber am Ende, ja, ist dann eben Heidenheim der glücklichere von den beiden Gegnern und nimmt da wirklich alle drei Punkte mit. Glaube ich, haben auch die Heidenheimer nicht so richtig dran geglaubt, zumindest die, die es mit dem Verein halten. Die Spieler auf dem Platz natürlich schon, das ist klar, das werden nach dem Spiel werden das alle sagen. Nee, aber es war ein beeindruckender Sieg, weil man den wirklich ganz am Ende eigentlich dem, ja, den eigentlich sicher geglaubten Sieger Union diese drei Punkte noch weggenommen hat. Und das ein Hoffnungsschimmer ist für die Mannschaft von Frank Schmidt, mit dem sie, glaube ich, ja, was heißt nicht gerechnet haben, aber der zumindest ein bisschen unverhofft kam und einfach zeigt, wie man dann vielleicht doch sich da unten da irgendwie rausbugsieren kann. Zumindest ist so Mannschaften wie, solange es Mannschaften wie Mainz gibt, die eben da Probleme haben und unten drin bleiben. Also interessanter Sieg für die Heidenheimer. Keiner, glaube ich, der jetzt groß eine Signalwirkung hat oder eine Trendwende irgendwie markiert, aber einer, der natürlich Hoffnung gibt und auch zu dem bisherigen Saisonverlauf auch eine Bedeutung hat, weil er eben, weil da drei Punkte einfach noch eine Menge wert sind. Und ja, für mich so ein bisschen die Frage, siehst du das ähnlich, Anton? Glaubst du, das ist mehr so eine Momentaufnahme oder glaubst du, da kann man jetzt tatsächlich nochmal irgendwie einen Lauf starten und vor Weihnachten, vor der Winterpause nochmal ein paar Punkte holen, sich da noch ein bisschen Luft verschaffen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, das war eher so ein Flug, wie der Engländer sagt, also fast so ein positiver Ausrutscher, denn eigentlich hatten die Heidenheimer da keine Punkte verdient.
Ich sehe es minimal anders als du. Ich glaube nämlich schon, dass dieser Sieg eine Signalwirkung haben kann. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie sich dadurch auch nach langer, langer Zeit mal wieder vom letzten Tabellenplatz hochgeschoben haben auf Platz 16 und dass sie dadurch nochmal erkannt haben, abgesehen davon, wie sie es jetzt geschafft haben, dass sie die Chance haben, wichtige Punkte in dieser Liga einzufahren. Und ich glaube wirklich, die ganz große Stärke der Heidenheimer, weil sie das auch wissen und weil sie das quasi konfektionieren in ihre Art, Fußball zu spielen, ist, dass sowieso niemand daran glaubt, dass sie überhaupt eine Chance haben, die Klasse zu halten. Außer wahrscheinlich sie selbst. Denn jeder, sind wir mal ehrlich, da nehme ich uns beide auch mit rein, glaubt ja, dass Heidenheim nicht das Zeug dazu hat, nicht die spielerische, fußballerische Qualität hat, um die Klasse in der Bundesliga zu halten. Und auch wenn es dann solche Spiele sind, wo es dramatisch in den letzten Minuten erst dazu kommt, dass sie den Sieg einfahren und es vielleicht auch nicht unbedingt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, verdient ist, glaube ich schon, dass sie daraus extrem viel ziehen können. Also deswegen minimal anders als du, weil ich glaube schon, dass es für die Heidenheimer eine starke Signalwirkung haben kann. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob das der Startschuss eines Laufs wird und sie sich vielleicht bis zur Winterpause wirklich von den Abstiegsrängen verabschieden können und dann ordentliches Polster aufbauen können aufgrund dieses Sieges jetzt, dann würde ich auch sagen, nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, genau das, was ich gerade mache, untermauert meinen Punkt von davor eigentlich. Nämlich, dass sowieso keiner daran glaubt, dass Heidenheim es so irgendwie schafft. Und vielleicht ist genau das jetzt ihre, wenn man so will, große Stärke. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Die Heidenheimer haben es jetzt schon ein paar Jahre in Folge geschafft, dass sie quasi entgegen den Erwartungen eine Saison aufs Papier gebracht haben, die einmal sogar in Europa geendet hat und einmal knapp den Abstieg vermieden hat. Also dieses Team und vor allem natürlich die Raubkatze schlechthin, Frank Schmidt, die haben das Zeug dazu. Und ich bin sehr gespannt, wie die kommenden Wochen aussehen werden. So, und dann lass uns doch noch einmal gerne wieder hochspringen. Wir machen es heute mal so ein bisschen abwechselnd, ne? Mal die untere Tabellenhälfte, dann wieder nach oben, dann wieder unten und dann sind wir ganz oben angekommen. Der FC Bayern, der muss auch noch Thema sein in dieser Folge. Na klar, nicht nur aufgrund des Champions-League-Spiels unter der Woche, sondern auch aufgrund dieses, ja, doch auch späten Sieges gegen St. Pauli. Das sah lange Zeit tatsächlich so aus, als wenn da St. Pauli, die wirklich so lange jetzt auf einen Punktgewinn in der Bundesliga warten, ausgerechnet gegen die Bayern was holen hätten können. Naja, am Ende wissen wir inzwischen, hat sich die Klasse des Rekordmeisters mal wieder durchgesetzt. Aber wenn wir auf die ganze Woche blicken, dann hätte ich zwei Fragen an dich. Und zwar zum einen, wie bewertest du dieses Spiel der Bayern gegen Arsenal? Für alle nochmal ja, ins Gedächtnis gerufen, 1-3 haben die Bayern da verloren. Das war das Aufeinandertreffen der vielleicht momentan besten Mannschaften Europas. Also ein großer Fingerzeig von Arsenal. Und dann jetzt eben durch diesen Sieg gegen St. Pauli und auch aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel die Leipziger wieder Punkte liegen gelassen haben. Ja, Dortmund ist wieder dran, aber die haben auch den Leverkusen dann wieder was geklaut. Frankfurt hat was liegen gelassen. Ist es inzwischen schon so, dass man fragen muss, wann werden die Bayern deutscher Meister? Oder hast du da vielleicht noch was anderes? Ist natürlich ein bisschen provokant gefragt, ich weiß. Aber gibt es da überhaupt noch irgendwie die Möglichkeit, dass sie es nicht werden? Und so wie ihre Punkteausbeute momentan ist, wann schaffen sie es?
So, während ich hier beobachte, wie sich eine Heuschrecke der Größe einer, ich würde mal sagen, soliden Karotte auf mich zubewegt. Also das sind bestimmt 10 Zentimeter, also so ungefähr so ein Ringfinger bewegt sich da auf mich zu. Würde ich einfach mal auf deine Frage eingehen, Anton. Wenn ich mich nicht zu sehr ablenken lasse, wenn ihr es gleich krachen hört, dann befinde ich mich im Faustkampf mit dieser Heuschrecke. Und zwar, du hast gefragt, was die Bayern da gegen Arsenal veranstaltet haben. Und ja, auf den zweiten Teil will ich vielleicht gar nicht eingehen, sonst verlieren wir unseren Status als seriöser Podcast. Das gegen Arsenal war mit Sicherheit ein Spiel, was wehtut als Bayern-Fan. Das kann ich mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Man wird jetzt nicht jedes Spiel in dieser Saison ungeschlagen bleiben, auch wenn es natürlich gerade die, ja, der Gegner da in der Champions League schon mal vorgemacht hat, die Gunners. Aber da ging es ja auch nur um die Liga, die Invincibles. Ja, man hätte natürlich sicher gerne da mindestens mal einen Punkt geholt. Auf der anderen Seite kann das mal passieren. Ich hätte tatsächlich ja auch nicht vorgestellt, dass sie das dann am Ende so klar verlieren und auch so verdient verlieren. Aber Serge Gnabry hat es ganz schön gesagt am Ende des Spiels oder nach dem Spiel. Man muss auch mal akzeptieren, dass man verloren hat. Und glaube ich, meint eben damit, dass der Gegner es besser gemacht hat. Und das war so an dem Abend, da war man einfach unterlegen, da war Arsenal besser in den meisten Sachen. Es gab hier und da auch ein paar unglückliche Szenen, gerade um Manuel Neuer rum. Ich fand, da war jetzt keine dabei, wo er einen Fehler macht, aber sowohl beim 0-1 als auch beim 1-3 sieht er einfach nicht ganz glücklich aus, kann es aber, glaube ich, nicht besser machen. Also beim 0-1 wird er ganz gut einfach gestresst, bearbeitet vor dieser Ecke oder während dieser Ecke und kann dann nicht mehr rechtzeitig zum Ball gehen. Und beim 1-3, so wie Martinelli diesen Ball halt mitnimmt, nimmt der Neuer einfach komplett aus der Angelegenheit raus. Und dann ist das eben so, dann kann er auch nichts mehr machen. Aber es war so ein Spiel, das halt einfach dann wie die Gunners den perfekten Tag erwischt und die Bayern eben nicht. So ist es dann. Von daher würde ich es jetzt nicht zu hoch hängen. Das war eine Mannschaft, die taktisch auch einfach unglaublich schwer zu bespielen ist und zu schlagen ist. Gerade defensiv ja wahnsinnig stark sind, offensiv gerade bei Standards unglaublich effektiv sind. Also das sind so Sachen, da ist, glaube ich, in Europa gerade keiner besser. Und dann kann das eben passieren. Ich glaube, in München wäre es trotzdem ein anderes Spiel geworden, weil das schon eine Mannschaft ist, anders als PSG zum Beispiel im Duell davor in der Königsklasse, die einem dann auch ein bisschen den Ball überlässt. Also selbst in London hatten die Bayern ja mehr Ballbesitz. Das war ja, hat man ja bei PSG gesehen. Die haben schon auch versucht, den Ball schnell sich wiederzuholen und den dann auch bei sich zu behalten in den eigenen Reihen. Da spielt Arsenal vielleicht noch ein bisschen mehr Umschaltfußball und das kann natürlich immer mal in die Hose gehen dann, wenn du der Gegner davon bist. Deswegen, ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen, diese Niederlage. Irgendwann musste sie kommen. Ist, glaube ich, den meisten Bayern-Fans recht, dass es gegen Arsenal und nicht gegen Union Berlin passiert ist. Ich glaube, in beiden Fällen wird man in der Tabellenregion bleiben, in der man sein möchte. In der Champions League in der Top 8, in der Bundesliga in der Top 1. Von daher, das vielleicht so ein bisschen der Übergang auf die zweite Frage. Kurzes Status-Update. Die Heuschrecke hält ihren Sicherheitsabstand ein von 2 Metern. Das gefällt mir gut. Aber wir haben Augenkontakt. Also da tut sich was. Vielleicht gibt es ja noch was in der Nachspielzeit. Aber nee, die Bayern, die werden deutscher Meister. Da lehne ich mich jetzt einfach mal so weit aus meinem Dschungel-Bungalow hier. Aus meinem Dschungalow. Ich habe letzte Woche schon die Jokes gebracht mit Dschungel-Jingle, jetzt ist es das Dschungalow. Und glaube, das wird nicht mehr in der Hinrunde passieren. Rein rechnerisch ist das, glaube ich, nicht möglich. Kurze Frage an die Mathematiker unter euch. Nein, natürlich ist das nicht möglich, aber ich glaube, es ist eine Saison, die leider keine besonders spannende Meisterschaft parat hält. Aber ich bin gespannt, denn ich muss dazu sagen, die Leipziger, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben und auch nicht viel mehr darüber sprechen werden, dafür war ihr Freitagsspiel gegen Gladbach einfach nicht spektakulär genug. Die sind eine Mannschaft, die ihnen gefährlich werden kann in dem Duell, in dem direkten, in dem sie nochmal aufeinandertreffen werden dann im Januar. Einfach weil es eine Mannschaft ist, die, glaube ich, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, eine Mannschaft ist, die von der Maximalperformance, wenn sie die abrufen können, den Bayern richtig gefährlich werden können. Aber ich glaube einfach, dass die Bayern viel zu konstant sind und viel zu oft diese Performance auf dem Niveau abrufen, dass niemand an sie rankommen wird.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass diese Niederlage gegen Arsenal, und das ist natürlich jetzt mal wieder aus Bayern-Sicht rumgekope, vielleicht sogar in Anführungsstrichen auch gut tun kann für die Bayern. Weil es, finde ich, so war, dass Bayern jetzt nicht unglaublich schlecht oder so war, sondern Arsenal einfach unfassbar gut. Und das muss man ihnen dann auch einfach zugestehen. Das haben auch alle Verantwortlichen, sage ich mal, nach dem Spiel gesagt. Kompany, Gnabry hattest du schon angesprochen. Die haben einfach gesagt, hey, man muss auch mal zugeben können, dass man einfach unterlegen war. Und das war in diesem Spiel definitiv der Fall. Also einfach ein Riesenlob an Arsenal. Die machen richtig, richtig Spaß. Sind ja Tabellenführer jetzt in der Champions League, in der Premier League. Unfassbar wenig Gegentore, die sie bekommen. Das eine, was sie jetzt in der Champions League, das erste, was sie jetzt in der Champions League bekommen haben, war ein absolutes Traumtor vom Wunderkind Lennart Kahl nach schöner Vorlage auch von Gnabry. Aber insgesamt war Arsenal einfach über eigentlich das gesamte Spiel, besonders in der zweiten Halbzeit, die deutlich bessere Mannschaft und hat einfach verdient gewonnen. Das muss man so dann auch anerkennen und das haben die Bayern auch. Und ich glaube tatsächlich, dass sie aus dieser Niederlage ganz, ganz viel mitnehmen können. Ja, wie gesagt, da spricht jetzt vielleicht auch wieder der Fan aus mir. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch andere Fußballfans so sehen werden. Denn wenn du nochmal so einen Reality-Check bekommst, das kann dir nochmal ganz viel geben. Und das kann dich nochmal auf ein neues Level auch heben. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Spieler wie Alphonso Davies, Jamal Musiala unmittelbar vor ihrem Comeback stehen. Und dass man ohne diese beiden schon diese Saison bisher spielt, ist ja nochmal angsteinflößender für alle Konkurrenten der Bayern. Dementsprechend da der Übergang zu meiner, wie gesagt, etwas provokant gestellten Frage, wann die Bayern den Meister werden und nicht ob. Ja, es ist, und da spreche ich auch als Bayern-Fan, einfach schade. Ich glaube, jeder, egal ob Bayern-Fan oder nicht Bayern-Fan oder einfach Fußball-Fan, wünscht sich mehr Spannung in der Bundesliga. Und vielleicht gibt es da auch die ein, zwei Vereine, die es auf lange Sicht nochmal spannend halten könnten, wenn denn die Bayern nochmal eine Phase irgendwie einstreuen, in der sie nicht jedes Spiel gewinnen, auch wenn es dann am Ende gegen St. Pauli kurz vor Schluss erst funktioniert. Das kann man sich momentan noch nicht so richtig vorstellen. Also eine Mannschaft mit der Qualität, wie es Arsenal hat, die gibt es in der Bundesliga, glaube ich, neben den Bayern nicht nochmal. Deshalb ist es wirklich schwer vorstellbar, dass es wirklich nochmal eine lange Phase der Bayern geht, in der sie viele Punkte liegen lassen. Und deswegen, ja, deutet alles darauf hin, dass es eine recht einseitige Meisterschaft in dieser Bundesliga werden wird. Wie gesagt, ich bin fast schon geneigt zu sagen, ich hoffe, dass es nochmal irgendwie ein bisschen spannend wird. Einfach nur, weil es dann auch mehr Spaß macht, die Bundesligaspiele der Bayern zu verfolgen. Bin jetzt aber auch sehr gespannt, was im DFB-Pokal passiert. Ein bisschen das Sorgenkind der letzten Jahre beim FCB. Also auch da ist man hungrig mal wieder auf diesen Titel. Und wer weiß, ob das jetzt ein Stolperstein unter der Woche wird. Man muss ja gegen die eine Mannschaft, die den Bayern schon mal Punkte abgeluchst hat in der Bundesliga. Also auch da natürlich nochmal ein spannender Blick drauf. Und jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Folge angelangt. Und es hat mir erneut unglaublich viel Spaß gemacht, Moritz. Ich hoffe, die Heuschrecke hat dir nicht wehgetan und du wolltest eigentlich noch eine Verabschiedung und mehrere Takes schicken und kamst nicht mehr dazu aufgrund dieses Faustkampfes mit der karottengroßen Heuschrecke. Aber da ich ja danach auch schon wieder mit dir in Kontakt stand, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich hier jetzt die Abmoderation starten darf. Es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Es ist einfach interessant und schön. Die Dschungelbuch-Takes der Zwei-Mann-Mauer. Moritz aus Costa Rica mit Grillenzirpen, Jaguars und Heuschrecken. Und ich darf das Ganze hier begleiten aus dem regnerischen München. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Folgt uns.